Deutschlandfunk Interview. 7,3% Inflation im März. Um diesen Wert verringert sich die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Und das ist durchaus ein Politikum. Man blicke nur auf den Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich. Heizöl kostet doppelt so viel wie vor einem Jahr. Gas plus 42%, Kraftstoff plus 50% im Jahresvergleich. Die Energie ist wichtigster Preistreiber. Das heißt, diejenigen, die die Heizung herunterdrehen und möglichst wenig mit dem Auto fahren können, die können sich einem wesentlichen Teil dieser Inflation entziehen. Aber das können manche eben nicht. Dennoch interessant, ohne die teure Energie lag die Inflationsrate im März bei 3,6%. Ein Wert um die 2% wäre wünschenswert. Ein Unglück kommt selten allein. Die 5 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 2,7% gesenkt. Im Herbst hatten sie noch mit 4,8% gerechnet. Aber das war vor dem Corona-Winter und vor Russlands Überfall auf die Ukraine. Und die Botschaft der Fachleute Richtung Politik: sollte es zu einem Stopp russischer Öl- und Gaslieferungen kommen, dann drohe eine scharfe Rezession. Die Europäische Zentralbank begutachtet heute den Leitzins vor diesen Hintergründen. Den gegenwärtigen Stand kann man sich leicht merken: 0,0%. Während der sogenannte Einlagesatz, das heißt eine Art Strafzins für das Parken von Geld bei der EZB, bei der Europäischen Zentralbank, seit Jahren bei minus 0,5% liegt. Darüber wollen wir sprechen. Am Telefon ist Professor Alois Prinz, der Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft an der Universität Münster. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Professor Prinz, was erwarten Sie von der EZB-Führung?
Und ich erwarte zunächst einmal, dass man sich klar wird über die Lage und man erkennt, dass es jetzt wirklich nicht mehr anders geht, als von der expansiven Geldpolitik ganz dringend und ganz schnell Abstand zu gewinnen. Ich erwarte heute noch keine Zinsentscheidung, aber ich glaube, es wird vorbereitet, dass im Laufe des Jahres mindestens ein, wenn nicht zwei Zinsschritte kommen werden. Und ich denke, dass bei der nächsten Sitzung eine Erhöhung um 25 Basispunkte, also 0,25, passieren kann und dass eventuell im Herbst tatsächlich noch einmal eine entsprechende Erhöhung kommt.
Was würde sich durch höhere Zinsen ändern?
Zunächst einmal geht es darum, die Inflationserwartungen zu verändern, also nach unten zu korrigieren. Das große Problem ist, wenn sich es festsetzt, dass wir jetzt eine so deutlich höhere Inflationsrate haben, muss man erwarten, dass das in den nächsten Tarifverhandlungen eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das wird dann eingepreist. Das nächste ist, dass eben auch die Produzenten und Anbieter erwarten, dass Preiserhöhungsspielräume bestehen. Die werden dann auch genutzt. Das heißt also, man gerät in eine Art Lohnpreisspirale und daraus ist dann ganz schwer wieder herauszukommen.
Ist das nicht längst der Fall?
Jein, würde ich sagen. Momentan gibt es noch exogene Faktoren, die man nennen kann. Und wie schon gesagt, wir sind noch nicht über die Corona-Welle hinweg. Wir haben das Problem mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, wo unklar ist, welche Konsequenzen das für die Energieversorgung hat. Und Sie haben es ja schon angesprochen, die Energiepreise spielen die entscheidende Rolle. Noch ist es nicht so weit, dass die Inflationserwartungen vollständig nach oben korrigiert wurden. Aber wenn man nicht sehr schnell was tut, passiert das. Mhm. Jetzt, es gibt noch einen zweiten Punkt. Bitte. Übrigens, dass man möglicherweise auch die Energiepreise direkt senken kann auf eine etwas kuriose Art und Weise. Wenn nämlich der Zinssatz in Euroland sozusagen steigt, dann kann es sein, dass sich der Wechselkurs des Euro insbesondere gegenüber dem Dollar verbessert. Und das heißt, die Energiekosten könnten auf diesem indirekten Weg etwas gesenkt werden.
Mhm. Welche Risiken und Nebenwirkungen sind auf der anderen Seite mit Zinserhöhungen verbunden?
Es ist sozusagen eine Gratwanderung hier. Macht man zu viel, dann droht die Wirtschaft komplett abzustürzen, weil man dann natürlich negative Effekte für die Investitionen hat. Die Wirtschaft wächst auch jetzt schon unter Niveau sozusagen. Und man riskiert einen richtigen Absturz in eine Rezession, wenn man zu viel tut. Ja, wenn man zu viele Zinsschritte in diesem Jahr machen würde, sofort die Zinsen stark erhöhen würde, hätte man wahrscheinlich sofort eine schwere Rezession. Auf der anderen Seite tut man zu wenig, dann passiert das, was ich eben geschildert habe. Die Inflationserwartungen setzen sich fest und damit droht eine Lohnpreisspirale, die, wie gesagt, schwer wieder in den Griff zu kriegen ist, die übrigens auch letzten Endes zu einer Rezession führt.
Schwere Entscheidung. Ja. Professor Prinz, Sie haben es gerade eben angedeutet, die EZB trägt weder für den Krieg in der Ukraine noch für unterbrochene Lieferketten die Verantwortung. Wo endet eigentlich die Einflussmöglichkeit der Zentralbank?
Die Einflussmöglichkeit endet dort, wo sie eben mit Zinsen, mit ihrem eigenen Zinssatz und auch mit ihrer Zentralbankgeldmenge etwas machen kann. Das heißt also, Geldpolitik wirkt zwar allgemein, aber es ist so, wenn sie eben den an einem Strick ziehen, können sie restriktiv wirken. Und das ist jetzt genau die Aufgabe der Zentralbank. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen, selbst wenn die Europäische Zentralbank die Geldmenge stark erweitert hat, heißt das nicht unbedingt, dass dieses Geld auch sehr viel genutzt wird für Investitionszwecke und so weiter. Das heißt also, bei einer restriktiven Geldpolitik, wie sie jetzt angesagt ist, hat die Zentralbank viel bessere Kontrolle darüber, was sie tut. Aber sie muss umso mehr aufpassen, dass sie das nicht übertreibt. Und wie gesagt, eine Rezession auslöst. Das heißt also, es ist zu erwarten, dass durch eine Zinserhöhung auf jeden Fall gewisse negative Effekte auftreten. Nur eben, das ganz Wichtige ist hier die mittelfristigen Effekte, dass es nicht zu einer Steigerung der Inflationserwartungen auf sehr hohem Niveau kommt.
Wenn alles so bliebe, wie es ist, wer profitiert eigentlich von Inflation?
Nun, es sind immer die Schuldner, die davon profitieren, weil ja Verträge Euro in Euro geschlossen werden. Wenn die Inflation nicht erwartet wurde, hat man sozusagen einen zu niedrigen Zinssatz festgesetzt. Jetzt steigt die Inflationsrate und das bevorzugt die Schuldner und benachteiligt diejenigen, die gläubiger sind. Das heißt also, von hohen Inflationsraten profitiert paradoxerweise auch der Staat, wenn er verschuldet ist, weil eben die Staatsschulden ja nominale Schulden, also in Euro ausgedrückte Schulden sind. Bei höherer Inflationsrate profitiert der Staat dadurch, weil seine eigenen Schulden weniger wert werden und weniger reale Ressourcen benötigt werden, um sie entsprechend zu tilgen.
Könnte der russische Krieg auch den angekündigten Ausstieg der EZB aus dem Ankaufprogramm von Staats- und Unternehmensanleihen beeinflussen?
Ja, ich würde sogar sagen, ein Stopp ist ja schon abzusehen. Und ich denke auch, diese Negativzinspolitik für die Bankeinlagen wird man allmählich und wenn, soweit ich das sehe, noch in diesem Jahr aufgeben müssen. Tatsächlich ist es die Inflationsrate und die Entwicklung der Inflationsrate, die die EZB unter Handlungsdruck setzt. Wodurch das jetzt ausgelöst wird, spielt meiner Ansicht nach eine sekundäre Rolle. Hier ist es eben auch damit verbunden, dass eben Russland die Ukraine angegriffen hat und mit den entsprechenden Folgen für die Energiepreise und die Energieversorgung. Und hier ist tatsächlich dann zwar die Ursache, aber der eigentliche Auslöser des Druckes auf die EZB, der kommt von der Inflationsseite.
Ganz kurz zur Erklärung nochmal, warum sollte dieser Strafzins, warum rechnen Sie damit, dass der ausgesetzt wird?
Nun, wenn eben die Geldpolitik anzieht, dann gibt es wieder Anlagemöglichkeiten für die Banken und damit dürfte es auch so sein, dass es nicht weiter erforderlich ist, dass man die Banken dafür bestraft, wenn sie Zentralbankgeld auf ihren Zentralbankkonten halten, weil sie dann eben andere Möglichkeiten haben, diese Gelder verzinslich anzulegen.
Professor Prinz, Kritik aus Deutschland gehört ja zur Geschichte der EZB. Inwiefern prägt die französische Herkunft der EZB-Präsidentin Christine Lagardes Geldpolitik?
Ja, es scheint mir der Fall zu sein, dass es immer eine Rolle spielt. Und hier ist es halt so, der französische Staat und auch die südlichen Länder der Eurozone sind eben deutlich stärker verschuldet als die Nordländer. Auch Frankreich ist relativ hoch verschuldet. Und das heißt, jede Zinserhöhung wirkt sich negativ insofern für diese Länder aus. Und zwar deshalb, weil sie in Zukunft für ihre Staatsverschuldung, wenn sie die revolvierend finanzieren müssen, höhere Zinsen zahlen müssen. Und das ist auch sicherlich eine Angst auf Seiten der EZB und oder eine Befürchtung auf Seiten der Vertreter der südeuropäischen Länder und auch von Frankreich innerhalb der EZB, dass hier negative Effekte für die Staatsverschuldung auftreten, insofern, als sie eben in Zukunft höhere Zinsen dafür zahlen müssen. Und so hoch wie diese Länder verschuldet sind, macht das immer schon etwas aus und kostet richtig viel Geld. Andererseits, wie gesagt, steht Macron unter Druck, auch von der Inflationsseite her.
Professor Alois Prinz, der Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft an der Universität Münster. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Gerne, auf Wiederhören.